Es gibt gar keine ganz spezifische Symptomatik. Vom Grundprinzip können das schon viele andere Tumoren auch sein. Heutzutage geht es nur dadurch, dass durch eine pathologische Untersuchung die Diagnose GIST gestellt wird.
Wenn so entweder GIST schon diagnostiziert wurde oder ein Verdacht auf GIST ist, ordentlich recherchieren, wo sind die echten Experten und dann versuchen, möglichst da hinzukommen.
Weil man natürlich weiß, dass ein Tumor, der gestreut hat, erstmal keine gute Nachricht ist. Ist aber auch bei GIST erstmal keine gute Nachricht, aber vielleicht auch eine weniger schlechte Nachricht als bei vielen anderen Tumoren.
GIST steht für gastrointestinaler Stromatumor. Das ist eine Erkrankung des Magen-Darm-Traktes und sie zählen zu den Sarkomen. Wir haben über die Erkrankung an sich schon gesprochen, wollen aber jetzt nochmal wirklich im Detail verstehen, wie die Diagnostik dazu funktioniert. Lieber Professor Bauer, Sie sind Onkologe, Sie sind Leiter des Sarkomzentrums hier in Essen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen, heute mit uns darüber zu sprechen. Und für mich wäre so die allererste Frage, wie startet denn überhaupt die Diagnostik von einem GIST? Wie kommt man überhaupt drauf, dass man vielleicht ein GIST haben könnte?
Es gibt gar keine ganz spezifische Symptomatik, die die Patienten haben, sondern vom Grundprinzip können das schon viele andere Tumoren auch sein. Aber das, was die meisten Patienten mir berichten, ist, dass sie diagnostiziert wurden, weil sie zum Beispiel chronisch Blut verloren haben, was sie erst gar nicht gemerkt haben, sondern weil sie sich schlapp gefühlt haben, was eine Folge der Blutarmut ist, wenn man eine chronische Blutung hat. Und auch nicht jeder Patient merkt das, dass man zum Beispiel im Magen oder im Darm blutet, weil das im Stuhlgang nicht immer offensichtlich ist, dass eine Blutung vorliegt. Es ist nicht so, dass das plötzlich alles rot ist in der Toilette, sondern manchmal färbt sich der Stuhlgang vielleicht ein bisschen ein. Manchmal achtet man ja auch gar nicht drauf. Also insofern ist das ein Symptom, die Abgeschlagenheit, manchmal auch das sichtbare Blut oder ein schwarz gefärbtes Blut im Stuhlgang ist das, was, ich sag mal, die meisten Patienten beschreiben als Erstsymptom. Manchmal sind auch Patienten, bei denen das als Zufall diagnostiziert wurde im Rahmen von Magenspiegelungen, die vielleicht auch aus anderen Gründen gemacht wurden. Es gibt auch manchmal Patienten, die haben Oberbauchbeschwerden. Und dann hören Sie ja auch schon, das sind Sachen, die hat man relativ häufig auch so, wenn man keinen GIST hat oder keinen Tumor hat. Da kann man also nicht so eigentlich drauf kommen, dass das jetzt ein GIST ist. Das kann alle möglichen anderen auch gutartige Ursachen haben.
Ja, ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, ne? Dass man nicht immer gleich so Kino im Kopf losgeht. Ne? Ja.
Genau. Aber wenn jetzt erstmal, also wenn die Diagnose gestellt wurde, dann passiert das eigentlich immer nur, und das geht auch nur, zumindest heutzutage geht es nur dadurch, dass durch eine pathologische Untersuchung die Diagnose GIST gestellt wird. Pathologisch heißt dann, dass ein Stückchen von dem Tumor gewonnen werden muss, entweder durch eine Nadelbiopsie oder auch durch eine offene Biopsie, wobei das in der Regel eigentlich immer Biopsien mit einer Nadel sind. Und die werden dann unter dem Mikroskop untersucht und dann werden so spezielle Färbungen gemacht. Und damit kann man aber die Diagnose schon sehr sicherstellen.
Aber bevor jetzt jemand anfängt, mit einer Nadel in meinem Bauch rumzustechen, habe ich doch wahrscheinlich ein paar andere Schritte noch davor. Also wird
ja
nicht erst noch eine Bildgebung gemacht oder wie funktioniert das dann?
Ja und nein. Also man kommt ja nur auf die Idee, dass ein GIST vorliegt, weil man irgendeinen Tumor gesehen hat. Von außen sieht man den in der Regel nicht. Mhm. Also das ist jedenfalls die Ausnahme, dass ein GIST so groß ist, dass sich der Bauch vorwölbt. Aber in der Regel wird es eben dadurch festgestellt, dass man eine Magenspiegelung macht oder dass, wenn man Beschwerden hat, die mit einem CT oder einem MRT, also einer Kernspinnenuntersuchung, untersucht werden, dass man es dann in der Schnittbildgebung sieht. Aber es kann durchaus sein, dass die Diagnose GIST gestellt wird, ausschließlich zunächst mal durch eine Gastroskopie, also eine Magenspiegelung.
Okay.
Das ist durchaus auch legitim.
Okay, und dann sieht man da so eine Wölbung im Magen? Und dann würde man dann trotzdem noch mal ein MRT machen, oder nicht?
Das kommt sehr darauf an. Wenn jemand wegen Oberbauchbeschwerden eine Magenspiegelung bekommt und man sieht einen Tumor, dann wird häufig eine kleine Probe unmittelbar entnommen aus der Magenspiegelung, wenn man durch den Magen an diesen GIST-Tumor drankommt. Jetzt ist das Besondere, das haben wir ja vielleicht in dem anderen Video auch schon gehört, GIST entstehen nicht aus der Schleimhaut, die den Magen von innen auskleidet, sondern es entsteht in der Wand, die die Struktur, den Mantel des Magens oder des Dünndarms bildet. Und deswegen kann es sein, dass manchmal Gist auch nur nach außen wachsen und gar nicht nach innen wachsen. Mhm. Das weiß man gar nicht, wann die Tumoren mal nach außen, mal nach innen wachsen. Klar ist, wenn so ein Tumor an einer Stelle sitzt, wo man nicht gut ran kann mit dem Endoskop, also bei Dünndarmtumoren zum Beispiel kann man nie mit einem Endoskop drankommen. Aber wenn das gut sichtbar ist oder auch durch einen Ultraschall, den man durch den Magen machen kann, sichtbar ist, dann kann man das sehr gut durch den Magen biopsieren.
Aber das ist natürlich jetzt echt nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also Biopsie, ne, geht man mit so einer Nadel und sticht da rein und zieht halt so eine kleine Menge an Material, wie man immer genau. So schön sagt, raus. Ne? Aber wenn ich jetzt von innen, also nicht, also man würde ja dann quasi den Magen quasi durch den Mund dahin, ne? Aber wenn das jetzt nicht geht, wie geht man dann von außen durch die Bauchdecke oder wie funktioniert das dann?
Ja, genau. Und da sprechen Sie jetzt auch schon etwas an, wo mich viele Patienten immer wieder fragen, ist das nicht sehr gefährlich, wenn ich durch die Haut einen Tumor ansteche? Macht es da nicht Peng und das platzt und der Tumor breitet sich dann im Bauchraum aus? Und da muss man sich allerdings vorstellen, dass solche Tumoren nicht wie eine, was unsere Kinder vielleicht gemacht haben, einen Luftballon mit Wasser füllen und dann sticht man da rein und dann platzt es. Solche Tumoren sind eher wie eine Kartoffel. Und wenn man mit einer Nadel in eine Kartoffel reinsticht, dann macht es natürlich nicht Peng, sondern hat man einfach nur ein kleines Loch in der Kartoffel. Mhm. Und jetzt können Sie natürlich fragen, warum behaupten Sie denn sowas, dass das gar nicht gefährlich ist? Wir wissen, dass das ungefährlich ist deshalb, weil es im Rahmen einer großen skandinavisch-deutschen Studie hat man untersucht, wie das Risiko für einen Rückfall gewesen ist bei Patienten, wo man durch die Bauchwand durch Gisttumoren angestochen hat, im Vergleich zu denen, wo man das von innen durch ein Endoskop gemacht hat. Und da gab es überhaupt keinen Unterschied. Ja, also okay. Man hat weder Streuherde gesehen in dem Stichkanal, noch hat man bei den Patienten, die so eine Biopsie bekommen haben, gesehen, dass das lokale Rückfallrisiko oder das Metastasenrisiko im Bauchraum sich erhöht hätte. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall ganz beruhigend sagen, wenn man ein Gist nicht durch ein Endoskop biopsieren kann, ist es absolut sicher, dass man das durch eine Nadelbiopsie durch die Haut ansticht.
Und da, glaube ich, kommen wir jetzt mal ganz zu einem wichtigen Punkt. Wo sollte man das denn machen? Also wir haben schon in unseren diversesten Filmen zu Sarkom immer wieder gesagt, wie wichtig es ist, zu einem Sarkomzentrum, das heißt jetzt bei Gist-Experten zu sein. Aber wenn ich jetzt ja noch gar keine GIST-Diagnose habe, sondern die GIST-Diagnose jetzt ja gerade erst erstellt wird, wo sollte ich dann am besten hingehen, damit jemand das macht?
Also grundsätzlich denke ich, dass erfahrene gastroenterologisch tätige Ärzte können in jedem Fall eine sichere Nadelbiopsie eines GIST oder auch eines Magenkarzinoms machen. Die Technik ist die gleiche. Da hätte ich keine Sorge, dass in dem Fall technisch an dieser Biopsie eine besondere Expertise erforderlich ist. Sondern Leute, die viel Magenspiegelung machen und die solche Magenbiopsien machen, die können auch einen Gist biopsieren. Und das ist auch unsere tägliche Praxis und Realität, dass fast alle Gistpatienten, die zu uns kommen, haben ihre Erstbiopsie letztendlich in einem Nichtzentrum erhalten. Und das ist auch in Ordnung. Mhm. An dem Punkt, wo es wichtig ist, eine leitlinienkonforme Behandlung und Diagnostik zu machen, ist eben, wenn es daran geht, eine lokale oder auch medikamentöse Therapie von GIST zu machen. Und das ist etwas, wo es auf jeden Fall sinnvoll ist, an einem Zentrum zu sein und auch beraten zu werden, wo man eben diese Leitlinien auch einsetzt, idealerweise auch häufig einsetzt. Denn so wie sonst im Leben, alles das, was man häufig macht, kann man gut, was man selten macht, kann man nicht so gut.
So ist es ja. Jetzt hatte ich auch gehört, dass es durchaus Situationen gibt, Patienten gibt, die, wo sofort ein Gisttumor herausoperiert wird, bevor eigentlich die eigentliche Diagnose stattgefunden hat. Ist denn das auch ein legitimes Vorgehen oder ist das dann eher ein Unfall oder wie muss man das dann beurteilen?
Es gilt für fast alle bösartigen Tumoren, würde ich sagen, in der gesamten Krebsmedizin, dass die primäre Operation, ohne dass man weiß, was es eigentlich für eine Erkrankung ist, ist normalerweise kein Standard. Mhm. sondern das passiert in der Regel nur, wenn unmittelbare Lebensgefahr für die Betroffenen besteht. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand eine schwere Blutung hat, eine Blutung, die lebensbedrohlich ist. Und das gibt es auch bei GIST manchmal. Und das sind die Situationen, wo man sagen muss, wenn jemand quasi eine nicht stillbare Blutung im Magen hat und droht zu verbluten, klar, dann muss man handeln. Ja, und dann kann man nicht warten, erst eine Probe machen. Das ist aber total selten. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, für Patienten, die diese Diagnose bekommen haben, durch eine Probe, die haben erstmal Zeit, in der Regel auch sich zu erkundigen und auch eine Zweitmeinung einzuholen an einem Zentrum, das sich auskennt. Grundsätzlich ist es so, dass jetzt für lokalisierte Tumoren, die ja überwiegend im Magen zu finden sind, die Operationen gar nicht so kompliziert sind, was mir die Chirurgen sagen. Ich bin ja selber kein Chirurg. Ja. Weniger kompliziert, als das bei Magenkrebs zum Beispiel ist. Magenkrebs im eigentlichen Sinne, also sogenannte Magenkarzinome, werden sehr viel radikaler operiert als GIST, weil dort die Streuung dieser Tumoren durch die lokalen kleinen Lymphgefäße, die passiert viel schneller als bei GIST. GIST streut eigentlich auch nicht in die Lymphknoten, deswegen muss man auch keine Lymphknoten entfernen bei den meisten Patienten mit GIST. Und man muss auch nicht den ganzen Magen entfernen. Ach so, das wäre in dem Fall auch wichtig, dass Patienten wissen, Patienten, die ein GIST haben, wo prinzipiell angekündigt wird, dass der gesamte Magen entfernt werden soll, das wäre für mich immer ein Warnsignal, dass man sich eine zweite Meinung holt. Denn das ist nur bei den allerwenigsten Patienten nötig.
Mhm. Also da wäre nochmal wirklich die ganz klare Nachricht, wenn so entweder GIST schon diagnostiziert wurde oder ein Verdacht auf GIST ist, erstmal ruhig bleiben, ordentlich recherchieren, wo sind die echten Experten und dann versuchen, möglichst da hinzukommen, ne? Und nicht in Aktionismus verfallen und dann Dinge tun, die sich im Nachhinein als gar nicht notwendig herausgestellt haben, ne?
Oder hätten. Also ich sag mal mit der Einschränkung, dass eine Biopsie, die durch eine Magenspiegelung gemacht wird, kann aus meiner Sicht jeder erfahrene gastroenterologisch tätige Arzt oder Ärztin. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass eine CT-gesteuerte Biopsie muss auch nicht an einem Zentrum gemacht werden. Sobald die Diagnose GIST steht, bin ich eigentlich der Meinung, sollte jeder Patient eigentlich einmal eine Beratung bekommen an einem Zentrum, wo GIST häufig gesehen werden.
Jetzt hatten wir schon ganz kurz über das Thema Pathologie gesprochen. Jetzt haben wir da quasi die Probe entnommen. Und diese Probe geht dann zu einem Pathologen. Ist das dann wiederum egal, welcher Pathologe das ist? Oder wäre das dann tatsächlich wichtig, dass es ein Pathologe ist, der an einem Sarkomzentrum mit GIST-Expertise arbeitet? Oder?
Also ich würde mal sagen, dass wir in Deutschland insgesamt ein sehr hohes Niveau in der Pathologie haben. Mhm. Und dass man an sehr vielen Stellen korrekte Diagnosen von GIST bekommt. Es gibt einige Kriterien, die wir auch in die Leitlinie reingeschrieben haben, die gefordert werden, wenn die Diagnose GIST gestellt werden. Und die sollten in so einem pathologischen Bericht enthalten sein. Das kann man auch als Patient nachprüfen, denn man kann diese Leitlinie sich tatsächlich auch als Patient angucken und versuchen zu gucken, steht es eigentlich in meinem Bericht drin, was da gefordert wird. Das ist auch nicht sehr kompliziert zu verstehen. Aber sofern diese Kriterien, die da gefordert sind, vorhanden sind, dann ist, so wie ich das auch von meinen pathologischen Kolleginnen und Kollegen höre, ist die Diagnose relativ sicher zu machen. Die Marker sind sehr eindeutig.
Was heißt Marker überhaupt in dem Zusammenhang?
Marker heißt dann in dem Fall, es gibt solche Antikörperfärbungen. Das heißt, wenn von diesem GIST-Gewebe ein Schnitt gemacht wird, dann kann man das nicht nur mit roter Farbe färben, was man auch macht. Und damit kann man auch schon sehr viel sagen, wie so ein Tumor aussieht. Aber es gibt noch spezielle Antikörper, die Eiweiße speziell anfärben. Und da sind GIST sehr eigen und die haben ein Markerprofil, was man mit diesen Antikörpern färben kann, was sehr einzigartig für Tumoren ist. Deswegen kann man die Diagnose relativ sicherstellen.
Also vielleicht soll ich mal ganz kurz einwerfen, wir haben schon einen konkreten Film gemacht, auch so Pathologie. Ich glaube, der ist sehr wertvoll, da haben wir das alles sehr detailliert erklärt. Ja. Mhm.
Wo man, also ich sage jetzt mal, in meiner Erfahrung ist es bei einem Drittel, vielleicht einem Viertel der Patienten, würde ich sagen, ist die Diagnose nicht so, wie wir sie uns wünschen. Wo zum Beispiel bei einem lokalisierten Tumor brauchen wir einige Informationen, um das Risiko zu bestimmen. Das sind insbesondere Informationen, die in der Pathologie erhoben werden, wie zum Beispiel die Zahl der Mitosen oder auf Deutsch Teilungsfiguren. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn man 1000 Zellen hat und eine teilt sich nur in dieser Sekunde, dass das ein viel langsamer wachsender Tumor ist, als wenn sich 100 Zellen von 1000 teilen. Mhm. Und das ist in dem Fall ein Maß dafür, wie rasch ein Tumor wächst. Und bei GIST ist es tatsächlich auch ein Maß dafür, wie hoch das Risiko ist, dass so ein Tumor vielleicht schon gestreut hat. Denn ja, wir wissen, dass GIST-Tumoren, bei denen viele dieser Teilungsfiguren unter dem Mikroskop sichtbar sind, dass die ein hohes Risiko haben, mhm, auch schon zum Zeitpunkt der Operation Metastasen gebildet zu haben, auch wenn man die noch nicht im CT sieht.
Ah, verstehe. Also generell, glaube ich, spricht man ja in Summe eigentlich oftmals von Aggressivität, aber ich glaube, dieses Wort benutzt man im Zusammenhang von GIST nicht so, oder?
Also die Frage ist immer, was will man mit Aggressivität aussagen? Also hilfreicher ist es eher, von Risiken zu sprechen. Und das Risiko ist ja etwas, was uns hilft, Patienten zu beraten, ob sie neben einer Operation noch irgendwas anderes brauchen. Und deswegen, es kann kleine aggressive Tumoren geben, die brauchen vielleicht nichts anderes als eine Operation. Mhm. Also wir müssen als ärztlich tätige Menschen, müssen wir bei allem, was wir machen, müssen wir immer wahren, das Grundprinzip des ärztlichen Handelns nicht zu schaden. Ja. Das heißt, wir haben auch immer ein Risiko, dass wir zu viel machen. Mhm. Und wir wollen keine Übertherapie machen, sondern wir wollen im Idealfall nur den Patienten eine Therapie zukommen lassen, die davon wirklich profitieren.
Ja, klar. Ja. Ich glaube, bei GIST ist ja das Thema Mutationsanalyse auch super wichtig, ne? Genau. Ich finde das, würde mich mal interessieren, was ist das, aber dann auch vielleicht ein bisschen laienverständlich erklärt, weil ich finde das immer echt kompliziert.
Ja, es gibt das zunehmend in der Krebsmedizin, dass es genetische Marker gibt, die man erheben muss, bevor man Therapien macht. Aber bei GIST ist es besonders wichtig. Der Begriff GIST ist ja in den 90er Jahren entstanden für Tumoren, die eben im Magen-Darm-Trakt entstehen und ein bestimmtes Aussehen haben. Und man hat Ende der 90er Jahre dann auch noch Anfang der 2000er eben diese Antikörperfärbung getestet und gefunden, die KIT heißt. Mhm. Das heißt, das ist ein Eiweiß, was auf GIST-Tumoren hoch exprimiert wird. Das heißt, anders als bei den meisten anderen Geweben im Körper findet sich das vor allem auf GIST-Zellen, dieses KIT-Eiweiß.
Also es ist ja wirklich so, auf der Zelle guckt dann oben was raus.
Auf der Zelle ist das ein Eiweiß, was in der Zellmembran sitzt. Und das sitzt deshalb in der Zellmembran, weil GIST-Tumoren aus Zellen entstehen, die eigentlich eine völlig andere Funktion haben, als Tumoren zu sein, sondern eine physiologische Funktion. Das ist auch an sich ganz interessant, ist auch vielleicht wichtig für die Patienten zu verstehen, woher das überhaupt kommt. Man weiß ja, wenn man jetzt seine Hand bewegt, dass man im Kopf sich überlegt, ich will die Hand bewegen. Wenn ich jetzt aber hier meinen Kaffee trinke, dann kann ich jetzt nicht meinem Magen sagen und meinem Darm, dass der das Wasser durch quasi Muskelbewegung transportieren soll oder einen Keks, den ich vielleicht esse, sondern das machen Nervenzellen und Muskeln, die man nicht durch den Kopf steuern kann. Denn wir können ja nicht uns anstrengen und sagen, jetzt muss ich der Darm bewegen. Ja. Dafür gibt es ein autonomes Nervensystem. Autonomes Nervensystem heißt, dieser Darm, diese Darmmuskeln, die die Speise vorantreiben und die Getränke, die man zu sich nimmt, die funktionieren ohne Gehirn. Und es gibt Zellen, die eben wie das Herz auch automatisch gestartet wird, auch diese Darmfunktion starten. Und das sind die sogenannten Kajalzellen. Das sind Schrittmacherzellen des Darms. Die führen dazu, dass der Darm sich bewegt. Deswegen hat man früher GIST auch Schrittmacherzelltumoren genannt, weil diese Zellen eben auch eine sehr hohe Expression von KIT haben. Und das ist auch die Erklärung, warum man weiß, dass diese GIST-Tumoren aus diesen Schrittmacherzellen kommen, weil diese Zellen natürlicherweise eine sehr hohe Expression von KIT haben.
KIT ist aber nur dann, wenn es GIST ist. Also auf den normalen Kajalzellen nicht, oder doch?
Doch, genau das.
Auf den, auch.
Auf den normalen Kajalzellen gibt es auch viel KIT.
Okay.
Das heißt, diese GIST-Zellen kommen aus Vorläuferzellen dieser Kajalzellen und deswegen haben die an sich schon eine hohe Expression von KIT. Das ist etwas, was praktisch alle GIST-Tumoren vereint. Mhm. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, warum ist es denn dann überhaupt wichtig, dass man eine molekulare Untersuchung macht? Denn alle GIST-Tumoren haben KIT und trotzdem müssen wir diese GIST-Tumoren unterschiedlich behandeln. Und das ist deshalb so, weil es verschiedene Treibermutationen gibt, die diese GIST-Tumoren antreiben. Was heißt das? Eine Mutation heißt, dass es einen Fehler in der Erbsubstanz gibt, in einem Gen. In dem Fall ist das in den meisten Fällen ein Fehler in dem KIT-Gen. Und das ist auch nochmal wichtig, wenn man Mutation hört und Erbsubstanz, dass das erstmal nicht bedeutet, dass das eine erbliche Mutation ist, die an die Kinder weitergegeben werden, sondern das ist eine Mutation, die findet sich nur in dem Tumor und nicht sonst im Körper. Aber es gibt eben nicht nur Mutationen in KIT, sondern es gibt es auch in anderen Genen, die diese GIST antreiben können, obwohl diese Tumoren unter dem Mikroskop ganz ähnlich aussehen. Und obwohl diese Tumoren alle auch ein KIT, hohes KIT-Eiweiß haben, haben die trotzdem unterschiedliche Gene, die diese Treibermutationen haben. Dazu zählt zum Beispiel der PDGF-Rezeptor oder dann gibt es GIST, die werden angetrieben durch Mutationen in dem NF1-Gen oder in dem BRAF-Gen. Und dann gibt es auch noch Tumoren, die sehen so ein bisschen aus wie GIST, die haben bestimmte Genumlagerungen, sogenannte Fusionen. Aber das ist etwas, wo wir heutzutage sagen können, es gibt eigentlich kein GIST, wo wir nicht eine antreibende Mutation haben.
Ah,
und das ist jetzt wichtig für Betroffene. Wenn sie gehört haben, ich habe die Diagnose GIST, dann sollte es eigentlich immer eine Treibermutation geben. Und das wäre für mich auch ein wichtiger Hinweis, wenn, lassen Sie sich Ihren pathologischen Bericht auch aushändigen, gucken Sie sich den an und fragen nach, ist eine Mutationsanalyse gemacht worden oder nicht.
Mhm.
Denn wenn die noch nicht gemacht wurde oder da zum Beispiel steht, dass es ein Wildtyp GIST, Wildtyp heißt jetzt nicht, dass das irgendwie ein Rehwild oder Rothirsch ist, sondern das heißt in dem Fall, dass die Genanalyse keine Mutation ergeben hat. Aber ein GIST ohne eine Mutation gibt es eigentlich nicht. Das ist eher dann ein Hinweis, dass vielleicht entweder die Analyse nicht richtig geklappt hat oder dass die Analyse gar nicht gemacht wurde oder vielleicht auch die falsche Analyse gemacht wurde.
Ah, okay.
Und deswegen ist es wichtig, wenn man als Patient hat, hört, ich bin ein Wildtyp GIST, dann ist es eigentlich immer ein klares Signal, geh bitte an ein Zentrum, wo viele GIST behandelt werden, damit man sich nochmal überlegt, welche spezialisierte Analytik kann man vielleicht noch machen.
Oder? Okay. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen, nicht? Also diese ganzen komischen Akronyme, also diese KIT und PDGFRA oder was ich weiß, das sind einfach Namen, ne? Das sind einfach Namen. Also ich glaube, man muss jetzt gar nicht irgendwie versuchen, mental da irgendwie was mit zu assoziieren, sondern es sind einfach Namen von irgendwelchen Mutationen.
Es sind Namen von Eiweißen und Genen.
Ja.
Also jedes Eiweiß wird ja durch ein Gen kodiert. Und warum diese Gene so heißen, das sind ganz verrückte manchmal Geschichten. Bei KIT ist es zum Beispiel so, dass man dieses KIT-Eiweiß entdeckt hat in Tumoren von kleinen Kätzchen.
Ach.
Und das englische Wort für Kätzchen ist Kitten.
Ja.
Und dann haben sich die Forscher, die das damals gemacht haben, zu Ehren der Kätzchen, nennen wir dieses Gen jetzt KIT.
Okay.
Mehr steckt da nicht dahinter. Es ist noch nicht mal ein Akronym.
Ach
bei dem PDGF-Rezeptor ist es so, dass es benannt wurde durch die Zellen, wo man das erste Mal entdeckt hat. Also den Blutplättchen. Das ist der Blutplättchen abgeleitete Wachstumsfaktor-Rezeptor. Und genau, aber für Patienten ist es einfach nur wichtig, sich zu merken, sie sollten in eine dieser Kategorien reinpassen.
Ja.
Wildtyp sollte nicht akzeptiert werden.
Oh, das ist aber wirklich nochmal eine echt gute und wichtige Aussage. Weil die Unterlagen, die ich so gelesen habe, stand dann tatsächlich Wildtyp immer wieder mal drin. Ne?
Genau.
So als ob das sozusagen normal wäre, dass es das auch noch gibt. Aber das ist
nicht normal.
Okay.
Man liest es noch und wenn man das bei Google oder Suchmaschinen eingibt, wird man das auch finden. Erst recht, wenn man es eingibt, Wildtyp. Aber in der Gruppe der Experten für GIST versuchen wir, diesen Begriff komplett zu vermeiden.
Ja.
Weil es eigentlich eher nur Ausdruck dessen ist, dass die Molekularpathologie nicht ausgereicht hat.
So, und jetzt glaube ich, ist noch mal hier die Kurve mal kurz zu schließen. Warum ist das alles so wichtig? Damit man nachher die optimale Therapie hat, ne?
Ja.
Und auch da muss ich sagen, also war ich dann echt verwirrt, wie ich mich vorbereitet habe. Dann ist ja nicht nur die KIT-Mutation, sondern kommt ja auch mal so das Thema Exon und da stehen ja irgendwelche Nummern dahinter.
Genau.
Was ist das denn?
Um das nochmal zu verstehen, ist es wichtig, dass man sich vielleicht nochmal kurz daran erinnert, wie sieht eine Zelle aus. Eine Zelle besteht ja aus einer Zellmembran und innerhalb dieser Zellmembran ist das Zytoplasma, also die Zellsuppe, wenn man will, wo alle die Eiweiße drin rumschwimmen, die helfen, dass so eine Zelle funktioniert. Und dann gibt es einen Zellkern. Die meisten erinnern sich vielleicht noch an die Grundschule. Wenn man eine Zwiebelhaut unter dem Mikroskop sich angeschaut hat, dann sah man immer eine Zelle und dann in der Mitte so einen kleinen Punkt. Das ist der Zellkern. Und der Zellkern, der trägt die Erbinformation, die gesamte Erbinformation von einem Organismus. In dem Fall auch die Erbinformation für die Zelle. Erbinformation heißt, das ist eine sehr stark zusammengepackte, lange Schnur an das, was man DNA nennt oder Desoxyribonukleinsäure. Und diese DNA ist wie so eine Art USB-Stick für etwas, was erstmal produziert werden muss. Das heißt, von dieser DNA werden erst quasi über einen Umwegschritt diese Eiweiße produziert. Warum spricht man jetzt von Exonen und verschiedenen Nummern? Gene bestehen aus Gründen, die evolutionäre Ursachen haben. Die bestehen nicht als ein zusammenhängender Code, obwohl ja ein Protein eine einzige Aminosäurenkette ist. Der Code für diese geschlossene Aminosäureketten, der findet sich in Abschnitten auf der DNA und diese Abschnitte werden einfach durchnummeriert.
Okay.
Und diese quasi kodierenden Abschnitte, die werden einfach Exon genannt. Jetzt kann man sich als Patient fragen.
Kodierend heißt, die den tatsächlich Proteine machen.
Ja, genau. Das sind die tatsächlich für dieses Protein stehende Abschnitt auf der DNA. Es gibt nämlich auch ganz viele Abschnitte in der DNA, die nichts kodieren, die keine Proteine definieren. Jetzt kann man sich fragen, was ist das für mich so wichtig? Ist doch völlig egal. Ist nicht egal, denn verschiedene Abschnitte haben eine ganz reale Konsequenz für Patienten, nämlich wie sie behandelt werden und auch in welcher Dosierung sie behandelt werden. Die allermeisten Patienten mit GIST haben eine Mutation in dem Genabschnitt Nummer 11.
Also KIT 11 oder wie war das?
KIT-Genabschnitt oder Exon Nummer 11.
Okay.
Und das ist auch das Häufigste und das hat, wenn man denn eine Therapie benötigt, hat das zur Folge, dass man eine Tablette von dem Medikament bekommt, Imatinib, über das wir später noch sprechen. Aber wenn sich zum Beispiel diese Auslösermutation in dem Genabschnitt 9 findet, dann muss man zwei Tabletten nehmen.
Okay.
Oder wenn die sich aber in dem Genabschnitt 17 zum Beispiel findet, dann kann es sein, dass das Imatinib gar nicht wirkt.
Oh, obwohl alles KIT ist,
ja,
aber dann sozusagen je nach Exon ist es dann echt unterschiedlich. Okay, also heißt im Klartext, das ist tatsächlich echt wichtig.
Es ist echt wichtig
okay.
Und ich rate auch allen, die eine GIST-Erkrankung haben, dass sie ihr Exon kennen. Das hat nichts Nerdiges, sondern das ist in dem Fall etwas, da kann jeder Patient auch seinen betreuenden Behandler fragen, welches Exon habe ich denn? Dafür sollte eigentlich jeder, der irgendein Medikament verschreibt, der sollte darauf direkt eine Antwort haben. Das gehört in jeden Arztbericht rein und daran kann man auch sehen, ob man korrekt behandelt ist. Ich sage das jetzt mal mit einer ganz kleinen Ausnahme. Es gibt manchmal im Rahmen von Magenoperationen für andere Tumoren finden manchmal die Pathologen so kleine, winzige Mini-GIST, die so als Zufallsbefund eigentlich gar nichts zu tun hatten, weswegen eine Operation gemacht wurde. Und da ist es in der Regel konsequenzlos, dass man eine Mutationsanalyse macht. Also wenn jemand so einen Mini-GIST hat, dann ist es in der Regel nicht nötig, dass man das macht.
Okay.
Aber das ist halt die Ausnahme.
Mhm.
Also ich bin der Meinung, bei jedem Patienten, wo man GIST tatsächlich durch Medikamente behandeln will, muss man so eine Mutationsanalyse haben.
Was ja wirklich eigentlich eine tolle Sache ist, ne? Weil es ja wirklich heißt, im Prinzip haben wir ja inzwischen die Krankheit so im Detail verstanden, ja? Dass man ja wirklich in dieses wirklich super, super kleine Detail hineingehen kann und dann wirklich genau dort eben auch einwirken kann. Ne?
Das ist total cool.
Ja.
Das finde ich auch. Das ist total cool. Und das ist auch etwas, was mich selber damals inspiriert hat vor 25 Jahren, warum ich in diesem Feld auch arbeiten und forschen möchte, weil es eigentlich so wahnsinnig gut vorhersagt, dass man aus einer Mutationsanalyse und aus dem Wissen heraus, was ja, das ist ja, diese Medikamente zur Behandlung von GIST sind ja nicht entstanden aus Zufall, sondern nur aus Wissen.
Mhm.
Und das ist auch etwas, was mir total Hoffnung macht, dass wir in den nächsten Jahren die Erfolge noch deutlich steigern können, weil wir gerade auch, was die Resistenzentwicklung betrifft, wahnsinnig viel gelernt haben in den letzten Jahren.
Ja.
Mhm. Also eigentlich ist jetzt die, aus meiner Sicht, eine riesige Zeit der Hoffnung für Patienten mit GIST zurzeit.
Absolut. Jetzt haben wir viele über die Erkrankung und die Tumoren und die Analyse der Tumoren gesprochen. Jetzt ist aber noch ein weiterer wichtiger Punkt, auch immer, in welchem Stadium ist denn die Erkrankung gerade und gibt es schon Metastasen? Wie wird denn das nachgeschaut? Wie findet man überhaupt heraus, ob Metastasen schon da sind?
Ja, sehr wichtiger Punkt. Und das ist auch etwas, was natürlich Patienten mit Krebs generell umtreibt, weil man natürlich weiß, dass ein Tumor, der gestreut hat, erstmal keine gute Nachricht ist.
Mhm.
Denn also das betrifft ja die Krebsmedizin generell, ist aber auch bei GIST erstmal keine gute Nachricht, aber vielleicht auch eine weniger schlechte Nachricht als bei vielen anderen Tumoren. Vielleicht ist erstmal wichtig zu wissen, wo streuen GIST eigentlich überall hin?
Ja.
Man stellt sich ja eigentlich vor, dass eine Streuung im Körper immer nur so passiert, indem Tumorzellen auch sich lösen können von dem Tumor. Die müssen ja irgendwo an andere Stellen hinkommen. Das ist etwas, was jetzt für jemanden, der Laie ist, auch sich vielleicht simpler anhört, als es eigentlich ist. Diese Streuung an sich ist ein komplexer Prozess, ein komplexer biologischer Prozess, denn der bedeutet, wenn man einen lokalisierten Ursprungstumor hat, der langsam wächst, dann kleben diese Tumorzellen eigentlich aneinander. Die lösen sich nicht einfach ab, sondern diese Zellen müssen die Fähigkeit haben, sich aus diesem Zellverband zu lösen. Wenn sie sich lösen, müssen sie aber auch die Fähigkeit haben, von der Stelle, wo der Tumor sitzt, ja in den Körper reinzukommen.
Ja.
Um in den Körper reinzukommen, müssen sie aber auch in die Blutbahn kommen. Das heißt, die müssen die Fähigkeit haben, durch ein Blutgefäß durchzukrabbeln. Dann müssen sie in der Blutbahn schwimmen und dabei nicht kaputt gehen. Und
nicht vom Immunsystem zerstört werden.
Sie müssen nicht vom Immunsystem zerstört werden und dann müssen sie ja auch irgendwo wieder das Blutsystem verlassen. Denn wir wissen, dass wir ja anders als bei einer Leukämie können wir GIST ja nicht so ohne weiteres, GIST-Zellen können wir nicht im Blut nachweisen.
Mhm.
Die dehnen sich nicht im Blut aus. Also wir sehen keine GIST-Leukämie, das gibt's nicht. Und es ist eben auch so, dass Zellen die Fähigkeit brauchen, sich in einem Gewebe dann auch festzusetzen. Etwas, was mich immer wieder Patienten fragen, ist, bitte Herr Bauer, machen Sie doch mal ein CT von der Lunge, denn vielleicht sind die Streuherde ja in der Lunge. Und dann sage ich in der Regel, GIST-Zellen gehen aber nicht in die Lunge. Und warum das so ist, ist eigentlich nicht ganz klar. Denn in der Lunge wissen wir, dass das Blut, was aus dem unteren Körperteil kommt, wird ja in der Lunge angereichert mit Sauerstoff über ein Kapillarsystem. Mini kleine Blutgefäße. Und obwohl das so mini kleine Blutgefäße sind, das Blut auch total langsam fließt darin, bleiben GIST nicht in der Lunge hängen.
Mhm.
Und deswegen machen wir auch bei den allermeisten Patienten gar keine CTs der Lunge, weil sich GIST-Zellen nicht in der Lunge wohlfühlen. Obwohl wir keinen Zweifel haben, dass GIST-Zellen im Blut auch rumschwimmen. Sondern GIST-Zellen fühlen sich nur wohl im Bauchraum und in der Leber. Und manchmal auch im Knochen. Zum Glück ist das aber auch nicht so häufig.
Okay.
Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen, aber ich hatte ja eine Metastase in der Lunge. Ja, das gibt es ganz selten mal. Aber das ist die totale Ausnahme. Aber deswegen gehört zum Beispiel ein Thorax-CT gar nicht unbedingt zum Standard, sondern der Standard ist eigentlich erstmal nur ein CT vom Bauchraum. Das ist das, was gemacht wird bei den häufigen GIST. Es gibt immer noch ein paar Ausnahmen, aber die sind jetzt für den heutigen Tag nicht relevant, sondern man macht ein CT und damit hat man schon einen sehr guten CT oder MRT. Das ist relativ ähnlich in der Sensitivität. Damit hat man schon eine sehr gutes Maß dafür, ob es sichtbare Streuherde gibt.
Und generell macht man das ja bei Krebserkrankungen oder eben auch Sarkomerkrankungen so, dass man dann so ein Gesamtbild hat, ne? Dass man sagt, okay, man hat jetzt eben diesen einen Tumor, aber hat man eben auch jetzt woanders auch noch Metastasen gefunden, ja oder nein? Und klassischerweise redet man ja oft mal vom Staging, aber ich weiß gar nicht, redet man bei GIST auch von Staging oder braucht man ein anderes Vokabular? Oder?
Nee, Staging ist genau richtig. Staging nennt man eigentlich immer die Bildgebung, die man benötigt, um festzustellen, ist jetzt ein Tumor gestreut oder nicht. Mhm. Das ist total wichtig, das gehört in jedem Fall dazu. Also bei jedem GIST sollte eigentlich ein CT oder MRT vom Bauchraum gemacht werden. Und bei, sagen wir mal, Hochrisikogist oder auch bei GIST, die gestreut sind, würden wir auch zu Beginn vielleicht mal ein Thorax-CT machen. Das ist optional, das kann man mal machen. Wenn man ein CT macht vom Bauch, ist sowieso auch immer in der Regel ein Stückchen Lunge mit drauf. Mhm. Aber es ist, also ich kann nur sagen, lebensentscheidend für die Patienten ist immer nur der Bauch. Also wenn ich jetzt mal, auch wenn wir jetzt nicht über das Sterben reden, aber ich kenne keinen einzigen GIST-Patienten, der jemals an einer Lungenmetastasierung gestorben ist. Das gibt es einfach nicht. Okay. Und da habe ich weit über 1000 Patienten gesehen. Und das kann vielleicht auch helfen zu erklären, der Hauptschauplatz ist der Bauch, das ist das, was relevant ist. Mhm.
Welche Bildgebung wird denn dann typischerweise benutzt, um dann nochmal zu schauen, wo denn eventuell Metastasen sein könnten?
Die Bildgebung, die bei GIST zum Zeitpunkt der Erstdiagnose gemacht wird, ist in der Regel CT, die Computertomographie mit Kontrastmittel. Mhm. Und das ist ganz wichtig, ohne Kontrastmittel kann man keine Lebermetastasen feststellen.
Aha, okay. Mhm.
Und das Gleiche gilt auch für das MRT. Standard ist Kernspin mit Kontrastmittel. Viele Patienten fragen mich auch, soll ich nicht auch eine PET-Untersuchung machen? PET steht für Positronenemissionstomographie. Das ist etwas, was viele vielleicht schon mal gehört haben, dass das bei Schilddrüsenuntersuchungen, Schilddrüsenüberfunktionen gemacht wird, wo man so einen schwach radioaktiven Stoff gibt und dann kann man sehen, ob in der Schilddrüse zum Beispiel so eine Anreicherung ist, die hinweisen könnte für auch einen schilddrüseneigenen Tumor. Bei GIST ist es so, dass da ein anderer Farbstoff in dem PET genommen wird, so ein radioaktiv markierter Zucker. Und das ist auch etwas, was wir manchmal einsetzen. Es ist aber kein Standard. Wir würden so eine Untersuchung in der Regel nicht machen als Ausbreitungsdiagnostik oder Staging, wenn die Diagnose GIST das erste Mal gestellt wird, insbesondere nicht bei lokalisierten Tumoren.
Okay.
Das ist kein Standard. Es gibt in seltenen Fällen mal die Konstellation, dass wir es machen, aber das ist eigentlich eine Entscheidung, die sollte an spezialisierten Zentren gefällt werden. Wir würden das nicht standardmäßig machen.
Also wahrscheinlich einfach, weil es nichts bringt, oder? Oder warum würde man das nicht machen?
Gute Frage. Die einfache Antwort darauf ist, wer viel misst, misst viel Mist. Okay. Das heißt, wir laufen in ein Risiko rein, dass wir Dinge finden, die gar nichts mit dem Tumor zu tun haben.
Okay.
Und dass das Diagnostik nach sich zieht, die man nicht gemacht hätte, wenn man kein PET gemacht hätte. Das heißt nicht, dass PET an sich ist eine sehr gute Modalität, die wir auch aus wissenschaftlichen Gründen sehr schätzen. Und gerade bei Patienten, bei denen es darum geht, vielleicht bei einer bestimmten Metastasierungsform auch eine ausgedehnte Operation zu planen, kann es durchaus sinnvoll sein, auch ein PET zu machen. Aber wie gesagt, das ist eine Ausnahmediagnostik und ich würde da Patienten in jedem Fall beruhigen, man braucht kein PET. Ich würde das auch nicht selber zahlen, auch wenn ich es selber hätte. Dafür ist das Risiko auch von einer Überdiagnostik viel zu hoch.
Okay, das ist nochmal ein interessanter Punkt. Ne? Aha. Und das würde mich jetzt nochmal interessieren. Typischerweise wird GIST dann noch als lokalisierter Tumor diagnostiziert oder im Allgemeinen schon tatsächlich im metastasierten Zustand? Was ist da häufiger?
Also es ist etwas häufiger lokalisiert zum Zeitpunkt der Diagnose.
Okay.
Mhm. Und so ein Drittel der Patienten haben zum Zeitpunkt der Diagnose schon Streuherde.
Mhm. Denn das ist ja eigentlich, weil es ja, wir hatten ja vorher darüber gesprochen, dass es eher symptomlos ist. Ne? Also von dem her ist eigentlich noch so zwei Drittel zu ein Drittel noch relativ gut. Ne?
Ungefähr, mhm. Genau.
Mhm. Mhm.
Wobei die, also das, was so tückisch ist, ist, dass die Metastasierung in der Regel auch erstmal gar keine Beschwerden macht. Mhm. Also das, was Beschwerden macht, ist in der Regel eher der Primärtumor. Und auch das, auch der muss manchmal keine Beschwerden machen über einen sehr langen Zeitraum. Deswegen sehen wir auch bei GIST manchmal sehr große Ursprungstumoren, mhm. die manchmal fast den Bauchraum ausfüllen, weil es eben nicht blutet. Also insofern ist in dem Fall manchmal das ein Segen, wenn ein Tumor blutet, weil man dann überhaupt weiß, dass da was ist, was da nicht hingehört.
Mhm. Mhm. Ich glaube, jetzt haben wir wirklich die Diagnostik echt gut abgebildet. Ne? Mhm. Wir wollen ja dann gleich auch nochmal sprechen, wirklich über die Krankheit in den unterschiedlichen Stadien und wie die Therapie dazu gehört. Ich glaube, vielleicht wichtig wäre auch hier nochmal zu sagen, es gibt richtig gute Therapien. Wir hatten es ja vorher gesprochen, mit der Mutationsanalyse kann man wirklich so viel erreichen für gute Therapien. Ich sage mal, bis jetzt schon mal herzlichen Dank und wir
Sehr
machen
gerne.
Dann weiter.
Danke. Gut.